Herzlich willkommen zum heutigen Umweltkonzentrat auf Loro 90,2. Ich bin Juliane und moderiere heute unsere Magazinsendung. Wir haben vier Beiträge. Zweimal geht es um Forderungen von Umweltverbänden für nachhaltige Investitionen in und nach der Corona-Krise. Und zweimal geht es um praktische Lösungsvorschläge gegen Klimawandel und Biotopverlust. Einmal in Brasilien und einmal in Deutschland und Rostock. Nach dem ersten Song geht es los mit einem Interview mit dem Präsident vom NABU Deutschland. Was hat die Umwelt mit der Corona-Krise zu tun? Eigentlich nicht viel. Aber dank vieler zu verteilender Fördersummen für die Wirtschaft dann wieder doch. Denn wenn klimaschädliche Branchen wie die Autoindustrie und Fluggesellschaften nun Hilfsgelder bekommen sollen, dann geht es vielleicht weiter wie bisher mit der Umweltzerstörung. Daher hat der NABU Deutschland bereits Anfang Mai die Ergebnisse einer Umfrage präsentiert, wonach die meisten Befragten in Deutschland nun tatsächlich eine Weichenstellung für eine klima- und umweltfreundliche Wirtschaft befürworten. Wir von der Umweltredaktion haben dazu den Präsident des NABU, Jörg Andreas Krüger, angefragt. Das Interview führte Steffen Jansen.
Die Corona-Krise setzt die Wirtschaft in Deutschland und Europa stark unter Druck. Gewinne brechen ein und Unternehmen sind in ihrer Existenz bedroht. Die Bahn, die Autoindustrie, das Gastrogewerbe oder auch die Reisebranche, alle wollen Hilfen vom Staat. Da stellt sich die Frage, wen soll der Staat denn nun besonders fördern? Das Geld stammt ja von den Bürgerinnen und Bürgern. Aber was wollen sie? Dazu hat der NABU eine repräsentative Umfrage zu Konjunkturprogrammen beim Meinungsforschungsinstitut Kantar in Auftrag gegeben, ehemals das Emnet-Forschungsinstitut. Der Präsident des NABUs, Jörg Andreas Krüger, jetzt im Gespräch bei uns. Herr Krüger, können Sie uns kurz die Ergebnisse dieser Umfrage vorstellen?
Bei unserer Umfrage ist herausgekommen, dass sich die Menschen ganz klar eine andere Wirtschaft wollen. Wenn jetzt das Geld, das wir als Steuerzahler investiert haben, einmal ausgegeben werden muss, dann soll Wirtschaft, der geholfen wird, klimaverträglicher und umweltverträglicher werden. Und Investitionen sollen, das befürworten über 75% der Befragten, ganz klar den Klimawandel verlangsamen. Schnelles Wachstum, das wichtiger sei als Klima- und Umweltschutz, wird von deutlich weniger als der Hälfte der Menschen überhaupt noch in Erwägung gezogen. Am Ende bleibt es dabei, die Menschen wollen eine gesunde, eine grüne und eine sicherere Zukunft.
Das ist also das Ergebnis dieser Umfrage. Es wird jetzt aber schon die Forderung laut, dass weniger Geld für Klima- und Umweltschutz ausgegeben werden soll, denn der lässt sich ja nur mit einer starken Wirtschaft finanzieren. Was sagen Sie denn zu solchen Forderungen?
Klar können wir uns Investitionen in die Umgestaltung unserer Wirtschaft vor allem dann leisten, wenn die Wirtschaft läuft. Aber Achtung, wir geben momentan mehr Geld aus, als wir jemals investiert haben zur Bewältigung einer Krise. Dieses Geld wird uns in den nächsten Jahren oft bitter fehlen. Das heißt, wenn wir jetzt investieren, dann muss es eine Investition sein, die nicht erst weiter Schaden an Umwelt und Klima anrichtet, sondern gleich in den Klimaschutz und in Umweltschutz und in nachhaltige Lösungen investiert. Das sind dann im Übrigen auch die Lösungen, mit denen wir weltweit im Wettbewerb die meiste Nase vorn haben werden, weil das sind die Produkte, die andere Länder auch dringend brauchen werden. Von daher ist die Investition in grünere und gesündere und bessere Wirtschaftsweisen auch immer eine Investition in den Wettbewerbsvorteil. Und wir dürfen nicht jetzt eine Chance verspielen, indem wir in veraltete Technologien und auslaufende Modelle investieren.
Jörg Andreas Krüger, der NABU hat ja 9 konkrete Sofortmaßnahmen vorgeschlagen. Gibt es da ein Ranking bzw. eine Wichtigkeit und Umsetzzeitpunkt?
Aus Sicht des NABU müssen wir mehrere Dinge gleichzeitig tun. Zum einen sollten wir nicht anfangen, die Klima- und Umweltziele in Frage zu stellen, die wir uns einmal gesetzt haben. Wir alle merken jetzt schon am trockenen Frühjahr, dass der Klimawandel wiederkommen wird und dass wir das Klima schützen müssen. Alles, was jetzt durch Corona so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, wird wieder bei uns jeden Tag Probleme machen. Von daher müssen diese Ziele ambitioniert umgesetzt werden und wir müssen ernst machen damit. Viele dieser Ziele werden jetzt seit 20 Jahren bewegt und man diskutiert hin und man diskutiert her. Wir brauchen neue Instrumente dafür. Das kann ein CO2-Preis zum Beispiel sein, mit dem Steuern oder Preise danach auch bemessen werden, wie viel CO2-Fußabdruck etwas hat. Das kann aber auch bedeuten, dass der European Green Deal der Europäischen Kommission endlich umgesetzt wird, wo es das Ziel gibt, Europa zum nachhaltigsten und wirtschaftsstärksten Wirtschaftsraum der Welt zu machen. Da gibt es eine ganze Menge an Ambitionen, die wir im Blick behalten müssen. Und wir sollten nie vergessen, dass das Ganze nur in einer demokratischen und sozial gerechten Form umgesetzt werden kann. Hier sagen wir als NABU, dass wir als Deutsche da zum einen eine gute Vorbildfunktion haben können, zum anderen aber auch die deutsche Ratspräsidentschaft in der Europäischen Union, die ab 1. Juli beginnen wird, dafür nutzen sollten, diese Themen zu besetzen.
Für einige der Sofortmaßnahmen haben Sie konkrete Summen zur Finanzierung benannt. Das sind ja allein schon über 10 Milliarden Euro an Finanzbedarf. Auch die anderen von Ihnen geforderten Sofortmaßnahmen werden sich in einem ähnlichen Finanzrahmen bewegen. Wie soll das denn eigentlich finanziert werden?
Wir beim NABU haben uns Gedanken gemacht und haben eigene Vorschläge entwickelt für ein Corona-Erholungsprogramm für die Wirtschaft und für die Konjunktur. So wollen wir mindestens 1 Million Dächer klimafreundlich gestalten, durch Wärmedämmung auf der einen Seite und auf der anderen Seite durch Solarpanels, die oben auf den Dächern montiert werden können. Wir halten es für wichtig, auch eine Wärmewende insgesamt in Gang zu bringen. Das bedeutet, schädliche Ölheizungen auszutauschen mit steuerlicher Förderung durch Wärmepumpen. Und wir wollen die Lichtverschmutzung beenden und Insekten- und klimafreundliche Beleuchtungen an den Straßen, an den Sportplätzen und auf Firmengeländen fördern lassen. Ein weiterer großer Punkt ist die Elektromobilität im ländlichen Raum. Wir brauchen eine Mobilitätswende auch außerhalb der großen Städte. Und im ländlichen Raum können dafür die Voraussetzungen zum Teil sehr gut sein, weil der Platz dafür da ist, auch eine vernünftige Tankstelleninfrastruktur, zum Teil auch Tankstellen an den einzelnen Gebäuden anzurichten. Dafür brauchen wir eine klare Förderung, damit wir in die richtigen Dinge investieren mit dem Corona-Erholungsprogramm.
Dankeschön für das Gespräch an Jörg Andreas Krüger, der Präsident des NABU in Deutschland.
Das war Steffen im Interview mit dem NABU-Präsident Jörg Andreas Krüger. Nach dem nächsten Song hören wir, was der BUND, ein zweiter großer Umweltverband in Deutschland, auch zu diesem Thema zu sagen hat. We can remember. Ihr hört das Umweltkonzentrat auf Loro 90,2. Ich bin Juliane und jetzt geht es weiter mit dem Thema ökologische Weichenstellung in der Corona-Krise. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland, kurz BUND, hat sich ebenfalls damit befasst. Und letzte Woche, am 20. Mai, hat der Verband ein Zukunftsinvestitionsprogramm für nachhaltigen Verkehr angemahnt. Der BUND hat einen Forderungskatalog vorgelegt, der sich an die Bundesregierung wendet. Aus diesem Anlass hat ein anderes freies Radio, Radio Lora aus München, letzte Woche mit dem Leiter Verkehrspolitik beim BUND, Jens Hilgenberg, gesprochen. Die erste Frage war, ob und wie der Forderungskatalog von der Politik wahrgenommen wird.
Wir haben unseren Forderungskatalog in der Schärfe ja heute erst vorgelegt. Deswegen müssen wir schauen, wie vor allem die Bundesregierung den Forderungskatalog auch aufnimmt. Aus der Opposition, also sowohl von der Linken als auch vor allem von den Grünen, haben wir schon positive Rückmeldungen bekommen. Die finden unsere Forderungen gut und teilen auch einen Großteil der Forderungen. Ja, jetzt müssen wir schauen, ob auch die Bundesregierung und vor allem dann in unserem Fall natürlich Herr Scheuer auch sich mit unseren Punkten auseinandersetzt. Auf der anderen Seite ist ja heute bekannt geworden, dass Herr Scheuer gerne auch eine Kaufprämie für Autos bis 140 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer haben möchte. Das ist mit unseren Zielen natürlich nicht vereinbar.
Wird der BUND denn dabei sein, wenn die Bundesregierung und die Lobbyisten der Auto- und Luftfahrtindustrie über ein neues Konjunkturpaket verhandeln? Sitzen Sie damit am Tisch?
Also bis jetzt hat uns keine Einladung von der Bundesregierung erreicht. Wir und andere Umweltverbände haben sowohl Herrn Altmaier als auch Herrn Scheuer schon per Twitter gefragt, wo denn unsere Einladung bleibt für die, sowohl für den Autogipfel als auch für die anderen Treffen, wenn es um die Milliarden Konjunkturhilfen geht, die es jetzt von der Bundesregierung für die Wirtschaft geben soll. Wir haben keine Einladung bekommen bis jetzt, deswegen befürchten wir, dass es wieder mal so sein wird, dass die Umweltbelange bei den Verhandlungen um die Konjunkturhilfen außen vor bleiben.
Wo sehen Sie denn da die Möglichkeiten, wie Sie einen starken Einfluss ausüben können?
Unsere Möglichkeiten sind da natürlich eher begrenzt, muss man ehrlicherweise sagen. Wir können nur die Öffentlichkeit davon informieren, was wir als richtig ansehen. Wir können darüber informieren, welche Sachen falsch laufen, also beispielsweise die Kaufprämie für Autos, vor allem wenn diese noch weiterhin mit Diesel und Benzin betrieben werden, sind nicht zukunftsfähig, sind sozial nicht gerecht und sind tatsächlich auch, ja, sind eine Umverteilung von unten nach oben, weil alle Steuerzahlerinnen und Steuerzahler sollen die bezahlen und nur wenige Neuwagenkäufer werden davon profitieren. Und ansonsten informieren wir natürlich die Politik und hoffen, dass einige Politikerinnen und Politiker für unsere Argumente offen sind, diese vielleicht übernehmen und zu ihren eigenen Meinungen hinzutun oder ihre eigenen Meinungen vielleicht sogar aufgrund unserer Argumentation und unserer Punkte ändern. Und dann tatsächlich auch in den Gremien, wenn über solche Konjunkturpakete gesprochen oder entschieden wird, auch tatsächlich ein bisschen weiterdenken, als es Herr Scheuer und Herr Altmaier gerade aktuell tun.
Lassen Sie uns doch ein bisschen in die Details Ihrer Forderungen gehen. Worum geht's denn da? Welche Bereiche der Verkehrspolitik sprechen Sie denn an?
Zuerst sprechen wir erstmal an, was nicht passieren soll. Das ist schon die erwähnte Kaufbehilfe für Autos. Ohne jede Vorgabe darf es so auf keinen Fall geben. Kaufbehelfen aus unserer Sicht sind ohnehin abzulehnen, weil es der Automobilindustrie oder zumindest den Konzernen sehr, sehr gut geht. Da brauchen wir jetzt nicht auch Steuergeld. Was besser laufen könnte oder wo wir tatsächlich die Zukunft sehen, wo Geld investiert werden sollte, ist beispielsweise in die Digitalisierung. Wir müssen weg von dieser Autoabhängigkeit, in der wir sind. Wir brauchen einen starken, nutzerzentrierten, multimodalen Verkehrsbereich. Wir brauchen eine veränderte Logistik, die wirklich effizienter und effektiver die Waren von A nach B bringt, möglichst mit Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene. Das wäre alles tatsächlich sehr, sehr gut und ein wichtiger und entscheidender Schritt zu einem effizienteren Verkehrssystem. Dann brauchen wir insgesamt auch Innovation. Das heißt, wir müssen weg von dem, was wir jetzt haben, sondern wir müssen tatsächlich in die Zukunft investieren. Das ist jetzt eine gute Chance, tatsächlich zu sagen, wir haben viele Jahre mit den aktuellen Verkehrssystemen gelebt. Wir haben auch mit den Produkten, die damit verbunden sind, gutes Geld verdient, auch international. Das darf man ja auch mal sagen. Das ist ja nicht verwerflich. Aber jetzt ist es Zeit dazu, wirklich auch zu sagen, wir müssen die Produkte ändern. Ein 2,5 Tonnen schwerer SUV, der mit einem Dieselmotor durch unsere Innenstädte fährt, ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen jetzt weg. Wir müssen weg von solchen Fahrzeugen. Wir müssen hinzu anderen Fahrzeugen, zu anderen Mobilitätskonzepten, zu weniger Fahrzeugen, zu kleineren Fahrzeugen, zu sauberen Fahrzeugen, die möglichst auch geteilt werden oder im öffentlichen Verkehr unterwegs sind. Und da liegt tatsächlich die Zukunft und da muss auch investiert werden.
Sie haben ja nun auch die Plug-in-Hybriden als Mogelpackung bezeichnet. Was ist denn das genau und was ist an denen so verwerflich?
Also ein Plug-in-Hybrid ist im Endeffekt ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor, ganz normal. Der ist auch meistens genauso groß wie bei einem normalen Diesel oder Benziner. Dieses Fahrzeug hat zusätzlich noch einen kleinen Elektromotor, der dann extern geladen werden kann, also an die Steckdose kommt und dann Strom lädt, deswegen Plug-in. Und mit diesem Fahrzeug kann je nach Größe des Fahrzeugs und je nach Fahrverhalten des Fahrers oder der Fahrerin ein gewisser Teil, meistens sind es so 20, 30 Kilometer in der Realität, elektrisch zurückgelegt werden. Das ist per se erstmal gut. Das Problem, was wir mit diesen Fahrzeugen haben, ist zum einen werden sie leider viel zu selten auch wirklich elektrisch gefahren. Denn es gibt keine Anreize für den Nutzerin oder den Nutzer, dieses Fahrzeug auch aufzuladen und dann elektrisch zu fahren. Erst recht nicht, wenn die Fahrerin oder der Fahrer im Besitz einer Tankkarte der Firma ist und der Sprit tatsächlich für sie selbst kein Kostenfaktor ist. Und das große Problem, was wir mit diesen Fahrzeugen haben, ist, dass diese Fahrzeuge ein sehr unrealistische offizielle Werte haben. Offizielle Werte heißt, es gibt einen Prüfzyklus, wo ermittelt wird, wie viel dieses Fahrzeug offiziell an Kraftstoff verbraucht. Es gibt große Geländewagen mit sehr, sehr großen Motoren und die mit einer sehr ausgeklügelten Technik auf diesen Zyklus, auf diese offiziellen Verbrauchswertermittlungen ausgelegt sind und dann in der Statistik, also auf dem Papier theoretisch, 1 Liter oder 2 Liter Kraftstoff verbrauchen. In der Realität tun sie es aber nicht. In der Realität verbrauchen solche Fahrzeuge 14, 15, 16 Liter vielleicht. Je nachdem, wie die Fahrerin oder die Fahrer fährt. Aber diese unrealistischen Werte werden angenommen für die Hersteller, die einen gewissen Flottenverbrauch nachweisen müssen. Und wenn sie diesen Flottenverbrauch nicht nachweisen, müssen sie Strafen zahlen. Und damit werden diese Strafen gemindert. Dem Nutzerin oder Nutzer bringt es nur was, wenn er tatsächlich alle 30 Kilometer in die Steckdose fährt, was die wenigsten machen werden. Und der Umwelt bringt es dann auch nichts.
Kommen wir mal zum Luftverkehr. Wie sind denn da Ihre Forderungen, gerade jetzt in Bezug auf die Lufthansa?
Genau, der Lufthansa sollen ja mehrere Milliarden, also man spricht von 9 bis 10 Milliarden Euro Steuergeld zur Verfügung gestellt werden, um die aktuelle Corona-Krise dann auch zu überwinden. Auf der anderen Seite soll dieses Geld aber nicht dazu führen, dass der Staat Einfluss auf diesen Konzern nimmt. Und das ist tatsächlich aus unserer Sicht dann eine verschenkte Chance für den Klimaschutz. Weil wir als Steuerzahler, wenn wir damit 10 Milliarden Euro in die Geschichte investieren, 25% von diesem Konzern dann auch quasi erwerben. und die Politik dann die Möglichkeit hat und aus unserer Sicht diese Möglichkeit auch nutzen muss, Einfluss auf dieses Geschäftsmodell der Lufthansa zu nehmen. Und da sagen wir, die Lufthansa darf nicht mehr innerdeutsch fliegen aus unserer Sicht. Die ganz kurzen Strecken, sowas wie Nürnberg-München, was es tatsächlich immer noch gibt, müssen natürlich sofort abgeschafft werden. Aber auch alle innerdeutschen Strecken müssen bis zum 2030 auf die Schiene verlagert werden. Das ist durchaus technisch möglich und klimatisch absolut sinnvoll. Da muss die Bundesregierung darauf hinwirken. Und da es aktuell für den Flugverkehr keine wirklichen Alternativen zu flüssigen Kraftstoffen gibt, also Batterie ist für den Flugverkehr wahrscheinlich auf absehbare Zeit keine Option, muss auch in alternative Kraftstoffe investiert werden. Das sind synthetisch hergestellte Kraftstoffe, die aber nachhaltig sein müssen. Und da muss die Lufthansa aus unserer Sicht eine Vorreiterrolle einnehmen. Da ist es auch ganz wichtig, dass die Politik da tatsächlich die Bundesregierung dann in dem Fall ihre Aufsichtsratsposten, die ihnen zusteht, wenn sie 25% des Konzerns quasi mitfinanzieren, dass sie das dann auch wahrnehmen und darauf hinarbeiten, dass die Lufthansa dann in dem Fall auch ihr Geschäftsmodell so umbaut, dass es weniger umweltschädlich ist, weil umweltverträglich wird Luftfahrt nie sein.
Was würde denn aus der Sicht des BUND passieren, wenn die Politik, wenn die Bundesregierung jetzt die Situation, die Verkehrspolitik falsch steuert? Wie sieht dann unsere Zukunft aus?
Na, das wird furchtbar, muss man ganz klar sagen. Also die Städte sind vor der Corona-Krise im Autoverkehr erstickt und sie werden nach der Corona-Krise dann noch verstärkt im Autoverkehr ersticken. Die Luftfahrtindustrie wird, wenn nicht umgesteuert wird, munter weiter wachsen. Vielleicht jetzt die nächsten 2 Jahre nicht, aber danach wieder. Die Klimaerwärmung erleben wir alle. Trockene Sommer, jetzt trockene Frühlinge sogar schon. Das ist alles schon da. Die Klimakatastrophe ist da, die erleben wir und wir müssen jetzt davon wegkommen, weiterhin ungehemmt mit riesigen Fahrzeugen durch die Gegend zu fahren, die viel Energie oder in dem Fall Kraftstoff verbrauchen, aber auch zu große Fahrzeuge mit Stromantrieb sind natürlich aus unserer Sicht nicht zielführend und auch nicht akzeptabel. Und irgendwie für 12 € nach London zu jetten für ein Wochenende ist halt auch nicht umsetzbar, wenn man Klimaziele ernst nimmt und wenn man vor allem auch nachhaltigen Verkehr ernst nimmt. Leider hat das Herr Scheuer nicht erkannt, offensichtlich. Oder er ignoriert es wissentlich, was aus meiner Sicht noch viel schlimmer wäre. Wir brauchen tatsächlich in den Städten ein anderes Verkehrskonzept, das aktiverer Mobilität mehr Platz gibt, also Laufen, Fahrradfahren. Und wir brauchen ein Konzept auch für den ländlichen Raum vor allem, damit die Menschen, die im ländlichen Raum leben und aktuell vom Auto abhängig sind, das muss man ja klar sagen, die Siedlungsstrukturen und auch die Entwicklung in den kleinen Städten oder in den Dörfern mit Lädenschließungen und Schulschließungen und was alles macht, führt dazu, dass die Menschen gerade im ländlichen Raum vom Auto abhängig sind. Es gibt keine Alternative in vielen Fällen. Da müssen wir von wegkommen. Die Leute müssen in die Lage versetzt werden, tatsächlich von A nach B zu kommen, ohne aufs Auto angewiesen zu sein. Und da müssen wir hin und da muss halt tatsächlich jetzt die Bundesregierung darauf hinarbeiten.
Zum Schluss noch eine Frage, die in die richtige Richtung uns führen soll, auch unseren Kopf öffnen soll. Wie können wir uns denn das vorstellen? Gibt es denn jetzt schon in anderen Ländern Positivbeispiele für eine klimafreundliche Krisen- bzw. Verkehrswandelpolitik, sage ich jetzt mal? Denn wir brauchen ja auch positive Bilder, wenn wir uns dahin entwickeln.
Ja, es gibt gerade im städtischen Verkehr gibt es natürlich viele positive Beispiele aus den Niederlanden, aus Dänemark, aus Schweden. Also gerade die nordischen Länder sind da natürlich ziemlich gut, was die Nutzung des Fahrrads und auch tatsächlich die Priorisierung des Fahrradverkehrs angeht. Es gibt positive Beispiele aus Wien, wie man den öffentlichen Verkehr mit Bussen und Bahnen zum einen gut ausgestaltet, auch preiswert macht, sodass sich die Leute das auch leisten können. Und auch die Tarifstruktur, also das heißt die Preise, auch nachvollziehbar sind. Also es muss auch eine einfache Tarifstruktur geben. Ansonsten muss man sagen, sind wir mit unserer Autohörigkeit gerade in den Städten nicht besonders weit vorne als Deutschland. Und das muss sich tatsächlich ändern. Wir müssen den Raum anders verteilen.
Also wäre für Sie so als Urlaubsalternative durchaus vorstellbar, eine Fahrradtour die Donau entlang nach Wien oder durch Dänemark nach Kopenhagen, um sich das dann auch vor Ort anzusehen und auch klimaneutral anzureisen?
Das ist einer der Wege. Wir sind aber als BUND auch Teil des Netzwerks Fahrziel Natur, gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG, wo tatsächlich das Konzept des Ganzen ist, dass man mit der Bahn anreist und vor Ort mobil sein kann ohne eigenes Auto. Das heißt, ich kann einen Urlaubstrip machen, meistens kombiniert mit Besuchen in den deutschen Nationalparken oder auch einem österreichischen. Die Anreise mit der Bahn ist ja meist eh kein Problem. Und dann hat man aber oft das Gefühl, dass man vor Ort ein Auto braucht und deswegen dann gleich komplett mit dem Auto hinfährt. Das ist tatsächlich mit Fahrzeug Natur gegeben und garantiert, dass man mit der Bahn hinkommt und vor Ort auch mobil sein kann, ohne dass man ein eigenes Auto braucht. Das ist tatsächlich ein Musterbeispiel, wo wir sagen, so, es muss nicht immer das Auto sein, es muss nicht immer der Flieger nach Mallorca sein. Es gibt tolle Urlaubsmöglichkeiten hierzulande und man braucht dafür auch kein Auto.
Man braucht kein eigenes Auto, sagte der Leiter des Bereichs Verkehrspolitik beim BUND, Jens Hilgenberg, im Interview mit Radio Lora aus München. Ja, und man braucht in der Umweltsendung von Radio Lora auch nicht immer eigene Interviews, denn über das wunderbare Netz freier Radios können wir tolle Beiträge mit anderen freien Radiosendern teilen. So hilft nicht nur Carsharing der Umwelt, sondern auch Interviewsharing. Und damit machen wir nach dem nächsten Song auch gleich weiter mit einem Beitrag von Radio Korax aus Halle. Weiter geht es in der Umweltsendung von Radio Loro mit dem Beitrag Sharing. Nämlich mit einem sehr positiven Beitrag vom 22. Mai von Radio Korax aus Halle. Und zwar zum Klimaretten selber machen in Brasilien. Ohne dass der Regenwald wieder aufgeforstet wird, kann ein weltweiter Kampf gegen den Klimawandel nicht gelingen. Und während die Industriestaaten daran scheitern, die CO2-Emissionen zu reduzieren, wird im globalen Süden der Regenwald, ein gigantischer CO2-Speicher, vernichtet. Der Kampf gegen die Erderwärmung muss aber beides beinhalten, CO2 reduzieren und CO2-Speicher haben. Brasilien kommt dabei eine Schlüsselrolle zu, weil sich die größten Teile des tropischen Regenwaldes innerhalb des brasilianischen Staatsgebiets befinden. Der Schutz dieser gigantischen Gebiete ist nicht nur schwierig, sondern seit der rechtsradikale Bolsonaro zum Präsidenten gewählt wurde, auch politisch nicht gewünscht. Aber es gibt ein Projekt, das sich der Wiederaufforstung des Regenwaldes widmet und diese mit nachhaltiger Landwirtschaft verbinden will. Und dieses Projekt heißt Klimaretten selber machen. Dieses Projekt hat ein Stück Land in Brasilien gekauft und will sich dort mit sozialen Bewegungen zusammentun, um das Konzept des Agroforst als Alternative zu umweltschädlichen Monokulturen voranzubringen. Radio Korax aus Halle hat mit den beiden GründerInnen über ihre Arbeit in Brasilien gesprochen.
Olá, eu sou Polly.
Hallo, ich bin Polly, Brasilianerin, und ich bin eine der GründerInnen von Klimaretten.
Und mein Name ist Anatol, ich komme ursprünglich aus Köln, lebe aber seit einigen Jahren in Brasilien, bin halber Brasilianer, halber Deutscher und habe zusammen mit der Polly Klimaretten selber machen gegründet.
Klimaretten selber machen ist ein Projekt, das Wiederaufforstung mit nachhaltiger Landwirtschaft verbindet, in einer Region, die eigentlich berühmt ist für den hohen Regenwald, der hier im Bundesstaat Bahia wächst.
Wir zwei sind hier auf dem Land in einer Region, die nächste Stadt heißt Ilhéus. Das ist ungefähr so 350 Kilometer entfernt von Salvador da Bahia in Brasilien. Ja, wir bauen hier gerade unser Haus. Und gleichzeitig versuchen wir, die Pflanzung der Bäume des ersten Agroforstes vorzubereiten. Wir haben da jetzt schon ein paar Bäumchen gepflanzt und viele Löcher gebuddelt. Ja, der Witz bei der Agroforest, beim Agroforst, ist es eben, dass man ausnutzt, so wie in der Natur normalerweise auch, dass Pflanzen Symbiosen eingehen. Also die sind nicht die ganze Zeit, konkurrieren nicht um Nährboden, Luft, Wasser und so weiter, sondern mögen einander, ne? Die wachsen gerne nebeneinander, das sieht man ja im Wald. Da wächst ja auch nicht nur Eukalyptus oder nur Mais oder nur Soja. Im Agroforst wird das Ganze so geplant, dass man auf mehreren Ebenen anpflanzt. Also oben wachsen Bäume, dazwischen Rankpflanzen, dann kommen Sträucher und unten drunter nochmal Kartoffeln im Boden oder sowas. Also man nutzt aus, dass das Licht von oben nach unten durchfällt und manche Pflanzen mehr Schatten brauchen als andere und gleichzeitig das Wasser auch von oben nach unten durchrieselt und so jeder genug abbekommt, wie er das braucht. Das Interessante am Agroforst ist, dass er es eben ermöglicht, Bäume zu pflanzen, während man seine Ernte eintreibt. Das heißt, Bäume pflanzen wird sich sozusagen selber finanzieren. Also man kommt davon weg, dass Aufforstungsprojekte immer nur von irgendwelchen großen Fonds oder so finanziert werden, sondern die kleinen Bauern in der Region, die schaffen es, Bäume zu pflanzen. Und es sind im Endeffekt die, die das auch machen müssen. Ne? Weil wenn wir das nicht hinkriegen, das Verständnis von Landwirtschaft dieser Kleinbauern in der Region zu verändern, dann wird die Brandrodung auch immer weitergehen.
Die Abholzung in Brasiliens Amazonasgebiet hat unter der Regierung Bolsonaro enorm zugenommen.
Auf dem höchsten Stand seit einem Jahrzehnt.
Die schlimmsten seit Beginn der Aufzeichnungen 2013.
The record number of fires ravaging the rainforest has sparked international concern.
Siamo tutti preoccupati per i vasti incendi che si sono sviluppati in Amazonia.
Ja, also was Schwierigkeiten angeht, da hat uns die Corona-Krise ja gerade gezeigt, ne, dass die Natur eben mal weniger regnen oder mehr regnen kann. Es kann mal ein Sturm kommen. All solche Sachen. Im Endeffekt arbeiten wir mit etwas, was nicht so wirklich planbar ist, und das sind Lebewesen. Ne? Aber ja, das ist ja auch irgendwie der Witz der ganzen Sache. Was Corona auch noch mit sich bringt, ist, dass wir gerade Schwierigkeiten haben, überhaupt Leute dann auch anstellen zu können. Also, dass wir Leute dafür bezahlen, dass sie eben uns dann zur Hand gehen. Ist gerade nicht so wirklich möglich, weil wir müssen ja in Isolation bleiben. Ja, und das Ganze zeigt halt eben, dass es alleine nicht machbar ist. Also das Ganze muss eine kollektive Aufgabe sein.
Unser Hauptziel ist es natürlich erstmal, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen. Das machen wir dadurch, dass wir Bäume pflanzen, also CO2 binden. Damit das Ganze nicht auf so einer persönlichen Ebene bleibt, wollen wir das Ganze einbetten in eine größere kollektive Bewegung, die hier in Brasilien gerade schon stattfindet. Viele soziale Bewegungen, wie die Landlosenbewegung zum Beispiel, die machen das schon, neue Wege zu gehen in der Landwirtschaft, also dass man Landwirtschaft und Wiederaufforstung miteinander verbindet. Das Konzept nennt sich Agroforst.
Sobre agrofloresta, ne?
Damit das Ganze kollektiv stattfinden kann, ja, wenn das mit Corona vorbei ist, dann wollen wir schon dazu übergehen, dass wir es irgendwie hinkriegen, Leute dafür zu bezahlen, dass sie uns eben helfen beim Bäume pflanzen. Also damit das Ganze einfach schneller gehen kann, ne? Sonst sind wir hier noch 10 Jahre beschäftigt und wir wollen ja, dass das Ganze wächst und größer wird, Ergebnisse liefern können. Und das führt uns auch schon zum nächsten großen Problem, was die Finanzierung ist. Ne? Solche Arbeitskraft muss man natürlich auch bezahlen. Und da gibt es ja theoretisch große Töpfe, die eben solche Projekte finanzieren sollen. Wenn man aber eben so als kleine Organisation ja nicht viel Zeit hat, um sich um Buchführung und irgendwelche Recherchearbeiten zu kümmern, dann kommt man oft an solche Gelder gar nicht ran. Das ist echt so ein zentrales Problem.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Part, über den man natürlich reden muss. Ihr könnt uns helfen, indem ihr anderen von unserem Projekt erzählt. Desto mehr Leute davon mitbekommen, desto besser. Darüber hinaus kann man auf unserer Website nochmal nachlesen und dann natürlich auch Teil werden des Projekts. Man kann Baumpatenschaften bei uns übernehmen, man kann andere Hilfe leisten. Also da ist eigentlich für jeden und jede was dabei. Darüber hinaus, das ist vielleicht das Wichtigste, wenn man den Wahlzettel vor sich liegen hat und das Kreuzchen macht, dass man sich dann eben Gedanken macht, dass wirklich Leute in die Entscheidungspositionen kommen, die sich verantwortlich zeigen für eine nachhaltige Zukunft und Klimagerechtigkeit.
Justiça climática.
Wenn ihr noch mehr über die Arbeit des Projektes erfahren wollt, werdet ihr auf www.klimaretten-selbermachen.de fündig. Und nach dem nächsten Song kommen wir aus Brasilien wieder zurück nach Deutschland und bleiben beim Thema Lösung gegen Klimawandel. Und dann mit den Einsparpotenzialen beim Bauen.
Nun, das ist die Geschichte, sie handelt. handelt davon, die schafft auf alles ein Hass zu bekommen. Wurde groß zwischen Bauern, aber meine Mama meint,
na, dann geh doch in die Stadt, wenn's da so cool zu sein scheint.
Stille will ich nicht sein, in der Tabelle, leidig in Wiener, ich hasse alle.
Wir sind fast am Ende mit unserer heutigen Umweltsendung auf Radio Loro. Falls ihr unsere Sendung regelmäßig hört, dann kennt ihr vielleicht auch eins unserer Dauerthemen, Bauen und Stadtplanung. Auch in der heutigen Sendung soll das nicht fehlen. Diesmal aus einem ganz besonderen Anlass, denn eigentlich sollte genau diese Woche ein großer Vortrags- und Diskussionsabend mit Daniel Fuhrhopp in Rostock stattfinden. Das ist der Autor vom jetzt neu aufgelegten Buch »Verbietet das Bauen«. Der NABU in Rostock hatte den Autor bereits erfolgreich eingeladen, aber dann kam Corona dazwischen und die Veranstaltung muss verschoben werden. Aber hier kommt ein kleiner Ersatz. Felix von Radio Blau aus Leipzig hat Daniel Fuhrhopp in der letzten Woche interviewt. Und dank dem Netz Freier Radios können wir dieses Interview jetzt auch bei Loro senden. Viel Spaß!
Ich habe jetzt Daniel Fuhrhopp in der Leitung. Hallo!
Ja, hallo Felix.
Du hast ein Buch geschrieben, Verbietet das Bauen, eine Streitschrift. Das ist schon 2015 gewesen, aber da gibt es jetzt eine Neuauflage, die noch ein bisschen, ja, die hat noch einen Anhang gekriegt. Und ich hatte dich damals schon mal interviewt und werde das jetzt nochmal tun. Und jetzt wollten wir uns mal, also es gibt ja verschiedene Gründe, warum das Bauen kritikwürdig ist. Ein Grund ist halt irgendwie die Umweltbilanz vom Bauen. Und unter anderem auch die Klimabilanz. Und heutzutage bauen bedeutet auf jeden Fall Beton. Beton bedeutet Zement. Vielleicht kannst du ein bisschen über die Zementproduktion reden.
Ja, es ist eigentlich total verrückt. Vor 5 Jahren habe ich in diesem Buch, obwohl ich sehr, sehr ökologisch gegen das Bauen argumentiert habe und gesagt habe, die Böden werden versiegelt, die Landschaft wird versiedelt. Und trotzdem habe ich nicht über das Klima geschrieben, was man ja eigentlich 2015 auch schon wusste, dass da irgendwas im Schwange ist. Aber inzwischen hatten wir halt die heißeste 5-Jahres-Periode ever. 2018, 2019, wir erinnern uns noch dunkel, Hitzerekorde in Deutschland. Und ja, bei den Treibhausgasen, 20-30% der Treibhausgase werden durch das Bauen insgesamt verursacht. Das fängt an mit der Herstellung der Baustoffe. Halt, wie du sagst, Zement, ja, das allein 8% der Treibhausgase weltweit, das ist unglaublich. Und dann nach der Baustoffherstellung, klar, kommt das Bauen selbst als Prozess energieaufwendig, klar, und das Heizen über die nächsten 30, 40, 50 Jahre der Gebäude, auch das natürlich. Und ja, von daher ist es extrem klimaschädlich und wir sollten also nicht nur, wie Greta Thunberg sagt, eine Flugscham haben, sondern auch eine Bauscham.
Ja, in deinem Buch gehst du ja auch über auf viele Alternativen ein, aber das würde jetzt aber zu weit gehen. Kommen wir nochmal auf dieses Bauen zurück. Okay, gibt es ökologische Varianten zum Bauen oder einfach irgendwie prinzipiell irgendwie sich überlegen, muss das sein mit dem Bauen oder wie stellst du dir das vor?
Es ist schon natürlich so, dass es besser ist, sagen wir mal, ohne Zement zu bauen mit Holz, was weder so viel CO2 verursacht, natürlich, ich sag mal, ganz ohne geht's auch nicht, ja, aber es bindet ja sogar CO2. Das ist besser, wobei, wenn man mal ein Holzhaus anguckt oder so, was man meint, ein Holzhaus, dann sind die Fenster auch nicht aus Holz, ne? Also ich meine, normalerweise. Ja. Also das Glas und Stahl und Türklinken und all diese Dinge in einem normalen Haus jetzt, nicht in einer Waldhütte. Und von daher, klar, und wir haben meistens nicht 100% Holz in modernen Häusern, sondern wir haben dann so ein, zumindest für die Decken mal ein bisschen Beton drin, für die Stabilität. Das heißt, ja, so ganz ohne CO2 geht es dann auch nicht und dann werden die Räume geheizt. Aber welche Räume nicht geheizt werden müssen, sind Räume, die es gar nicht gibt. Also ich meine damit, wenn wir auskommen mit den Räumen und den Häusern, die wir haben, hey, dann programmieren wir auch nicht, dass noch mehr Heizenergie verbraucht wird und nicht noch mehr Bau. Das heißt, das Beste ist eigentlich, ja, zu schauen, wie wir unsere bestehenden Häuser, wie wir die besser nutzen. Und dafür gebe ich sozusagen, das ist dann, weil verbietet das Bauen klingt so ein bisschen negativ, ne? Und ich bin ein ganz positiver Mensch und ich will eigentlich, oder ich gebe mit dem Buch Tipps, wie wir die vorhandenen alten Häuser besser nutzen können.
Ja, aber da bist du so ein bisschen der Rufer in der Wüste. Also wenn ich die Zeitung aufschlage, so alle Politikerinnen, die sind auf jeden Fall für mehr Bauen und noch mehr Bauen, Wirtschaft ankurbeln und mehr Wohnungen. Und damit wollen sie dann den Mietpreis senken. Das klappt komischerweise immer nicht. Also hast du da Hoffnung, dass es da irgendwann ein Umdenken gibt?
Ja, es ist schon komisch, dass es gesagt wird, wir wollen die Wirtschaft fördern. Und das, was man fördert durch solche Maßnahmen, die Millionen und Milliarden Baukindergeld, Bauland beschaffen, ist eher die Bauindustrie, also so das großmaßstäbliche Bauen. Während der Umbau, was an Altbauten machen, das ist eigentlich viel besser für das Bauhandwerk. Also das schafft viel mehr Arbeitsplätze und ist daher eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch wirtschaftsfreundlich. Nur es geht eben nicht in den Zement das Geld, sondern in die Handwerker, die das machen, nicht? Ja, habe ich Hoffnung, keine Ahnung. Vielleicht, wenn jetzt nach Corona wir so viel Geld rausgehauen haben für die Wirtschaftsbelebung, dass es dann den Kommunen hinterher fehlt, dann würde man vielleicht aus der Not heraus sagen, na gut, dann müssen wir wohl doch mal das anschauen, was wir schon haben an Gebäuden und dieses Geld sinnvoller investieren. Außerdem denke ich, wird einem vielleicht jetzt klar im Moment, wenn man an ältere Menschen denkt, dass es auch notwendig ist, dass wir lebendige Nachbarschaften haben und nicht so viel Leerstand haben. Und von daher ergibt sich eigentlich daraus, dass man schauen sollte, dass auch Häuser belebt sind und Nachbarschaften belebt sind. Also man aus diesem Grund heraus schauen sollte, dass man sich mehr um die Altbauten kümmert. Das wäre eigentlich auch jetzt infolge von Corona ein guter Grund.
Ja, ich bin da weniger optimistisch. Ich könnte mir vorstellen, dass halt diese Wirtschaftshilfen halt doch irgendwie bei eher großen Bauten landen. Also so ein, ja, das war schon vorher so geplant, aber der Flughafen Leipzig-Halle, der soll jetzt für 1 Milliarde ausgebaut werden. Und also da gibt es kaum Passagierflugzeuge. Das meiste ist halt Militär und vor allen Dingen halt der Frachtflughafen soll deutlich vergrößert werden. Und ich frage mich doch irgendwie, warum zum Teufel müssen denn jetzt irgendwelche Frachtdinger mit dem Flugzeug durch die Gegend geflogen werden? Egal, anderes Thema.
Ja, da kann man vielleicht die Flughäfen für Passagiere nehmen, die jetzt nicht mehr genutzt werden, ne? Mhm. Weil ja jetzt auch keiner mehr in Urlaub fliegt, zum Glück. Und von daher, also ich meine, sagen wir mal so, wenn man das als Luxus betrachten würde mit den entsprechenden Preisen, dann könnte man ja wieder drüber nachdenken, nicht? Aber ansonsten müssten da doch jetzt riesige Kapazitäten frei werden. Ich meine, die beste Umsetzung meiner Forderung, das Bauen zu verbieten, ist ja eigentlich der neue Flughafen Berlin-Brandenburg, weil einfach immer nur so getan wird, als ob der fertig gebaut würde. Und in Wirklichkeit wird er nie fertig. Und nur jetzt war die Chance zu sagen, dass der im Herbst fertig wird, weil man das eh nicht merken wird, weil es ja keine Flüge gibt.
Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Ich würde es, glaube ich, hierbei belassen, weil irgendwie die Leute, also du hast ja viel mehr Themen irgendwie in diesem Buch, verbietet das Bauen irgendwie und auch, also ja, Lösungsvorschläge, aber halt auch mehr Kritiken am Bauen. Und ich habe gesehen, du hast auch einen Online-Vortrag, weil deine Vortragsreise wegen Corona abgesagt worden ist. Und dieser Online-Vortrag, der heißt 100 Werkzeuge für Wohnraum in Altbauten. Könnt ihr bei YouTube eingeben. 100 Werkzeuge für Wohnraum und Altbauten. Und da gibt's auch niedliche Kuscheltiere. Also wer da sich mehr zu informieren will, dem würde ich erstmal diesen YouTube-Vortrag ans Herz legen und ansonsten halt das Buch lesen. Tut auch nicht weh. Ja, dann recht herzlichen Dank an Daniel Fuhrhopp, Autor des Buches Verbietet das Bauen.
Ja, ich danke dir, Felix.
Vielen Dank auch nach Leipzig an Radio Blau für das Interview, das wir auch bei Loro senden können. Wie gesagt, eigentlich sollte der Autor Daniel Fuhrhopp in dieser Woche nach Rostock kommen. Bei einem extra Vortragsabend hätten wir seine Vorschläge für eine Stadtplanung ohne Neubau gemeinsam diskutieren können. Aber er musste diese und auch alle anderen Veranstaltungen erstmal absagen. Stattdessen kann man aber natürlich die erweiterte Auflage des Buches Verbietet das Bauen lesen oder seinen Kurzvortrag auf YouTube ansehen oder auch seine umfangreiche Internetseite www.verbietet-das-bauen.de besuchen. In Rostock ist diese Diskussion genau jetzt sehr wichtig. Der bisherige Zukunftsplan Rostock sieht nämlich Neubauten für Wohnung und Gewerbe auf über 500 Hektar heutigen Grünflächen vor. Angesichts der jetzt stark nach unten korrigierten Bevölkerungsprognose und angesichts der Klimafolgen durch den vielen Neubau sollte diese Stadtplanung aber gestoppt und nachhaltig neu gedacht werden. Vielleicht können wir in der nächsten Sendung am 24. Juni bereits über positive Neuigkeiten dazu berichten. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Bleibt ihr auch gern dran auf Loro 90,2, eurem Lokalradio in Rostock. Mein Name ist Juliane, ich sage Tschüss.